Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 234. Ronald Raue in einem Boot über Teamgeist und den Wert des Sports. Heute sitze ich mal bildlich in einem Boot mit Ronald Raue, dem Ausnahmesportler und einem der erfolgreichsten deutschen Kanuten. Schon früh wurde seine Leidenschaft für den Kanusport in der Familie geprägt. Ronald beleuchtet, wie wichtig Resilienz und eine positive Einstellung sind, um die sportlichen Herausforderungen zu meistern. Lerne würdevoll zu verlieren, um erfolgreich zu sein. Wir sprechen über die Bedeutung von Teamarbeit, Selbstreflexion und ehrliches Feedback für die eigene Leistungsverbesserung. Ronald teilt seine Einsichten zur Jugendentwicklung durch Sport, zu Wettbewerb und sein Engagement für die Förderung von Werten wie Fairness und Respekt. Er plädiert für die Bedeutung des Leistungssports und die Notwendigkeit, junge Menschen zu fordern und zu fördern.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Wieder mal ein herzliches Willkommen hier aus Lüneburg zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg braucht Verantwortung. Ja, und vielleicht diejenigen, die ein Bild von uns haben, sehen es. Auf der einen Seite ist so ein bisschen Wasser. Und da kann man sehen, da handelt es sich um eine Kanufahrerin. Und ich habe einen der bekanntesten und erfolgreichsten Kanuten Deutschlands hier bei mir heute die Ehre im Podcast. Herzlich willkommen, Ronald Raue.
Hallo, grüße dich, Udo. Guten Morgen.
Moin, Ronny sagen die ja zu dir. Das habe ich mir sagen lassen. Ist das richtig?
Ja, tatsächlich hatte ich das so eingebürgert, dass also früher mein Spitzname Ronny, aber mittlerweile sagt auch oder die Presse und die Medien und alle möglichen Menschen nennen mich nur noch Ronny. Also das Ronald ist fast komplett verschwunden.
Oh, das ist aber eigentlich schade, aber es macht ja nichts. Aber du hast dich schon sehr früh, ich glaube 1992, hast du dich schon für Wasser und Paddel begeistert. Wie kam das dazu? Kommt das aus der Familie, dass sie sagt, Mensch, du musst und Wasser und das ist das Richtige? Wie kam es dazu, mein Lieber?
Ja, du musst, hat nie jemand zu mir gesagt, aber es ist schon richtig, so wie du es dir denkst. Also es kommt aus der Familie so ein bisschen. Meine Eltern waren beides Kanuten quasi und ich bin in den Verein mehr oder weniger hineingeboren worden. Also war seit kleinster Kindzeit war ich quasi im Verein unterwegs, war auf dem Wasser unterwegs. Habe aber auch viele andere Sportarten ausprobiert. Also ich bin nie so festgehangen gewesen auf dem Wassersport, sondern habe gerade als junger Mensch viel ausprobiert und letztendlich hat aber einfach die Tatsache, dass ich dass mir das viel Spaß gemacht hat, auf dem Wasser im Sommer vor allen Dingen Zeit zu verbringen, hat mich einfach da festgehalten und dann war ich relativ schnell auch erfolgreich und dann kommt eins zum anderen und dann bleibt man da natürlich.
Also mir geht es ja auch so. Wasser, das mag ich unheimlich gerne. Ich bin allerdings lieber unter Wasser, also im Urlaub mal beim Tauchen und guck mir die Welt von unten an. Das ist total ruhig. Über Wasser ist es ja noch ein bisschen hektischer. Ne? Da gibt es Wellengang. Gut, ich meine, dort, wo du mit dem Kanu unterwegs bist, wahrscheinlich nicht so. Oder gab es da auch Situationen, wo du mal so in richtig rauem Wasser gefahren bist?
Ja, im optimalen Fall ist es so, dass wir, wenn wir Rennsport machen, ich bin ein Kanu-Rennsportler, wo wir quasi 9 Bahnen haben und um die Wette fahren. Da lieben wir es natürlich, wenn es flaches Wasser ist, wenn möglichst kein Wind ist oder einen Wind, den man selber präferiert. Da gibt es auch bestimmte Vorlieben. Aber es kommt natürlich auch mal vor und auch mal bei Wettkämpfen vor, wo eine Bedingung herrschen, die natürlich nicht so angenehm ist. Also ich habe die Erfahrung zum Beispiel 2004, bei meinen ersten Olympischen Spielen in Sydney machen dürfen, wo so ein Sturm war, dass das Wasser eigentlich kaum befahrbar war. Und unser Finallauf wurde dann quasi von früh morgens um 9 immer wieder verschoben, bis wir letztendlich spät abends um 19 Uhr das Rennen fahren mussten, obwohl es noch nicht viel besser war, weil es der letzte Tag war und sonst die olympische Fackel, das olympische Feuer nicht mehr gebrannt hätte, wäre es kein olympisches Rennen mehr gefahren. Das war eine Situation, da musste ich natürlich auch auf Wasser mich bewegen, was eigentlich nicht dem entspricht, was für uns maßgeschneidert ist unbedingt.
Ja, klar. Ja, jetzt sind wir schon mittendrin, aber lass uns mal ein bisschen zurückgehen noch. Du wurdest ja geprägt, also irgendwas hat ja deine Motivation, deine Begeisterung hervorgerufen. Und ich glaube, wir sprechen mal über eins. Und zwar habe ich hier so ein Buch bekommen. Das ist ein ganz tolles Buch, In einem Boot von Ronald Raue. Das, also ich sag mal, das müsst ihr lesen, weil es ist ein nicht nur eine Lebensgeschichte, sondern es ist ein bisschen mehr da drin. Da sind auch ein paar Dinge, über die wir nachher noch sprechen werden. Du bist ja geprägt worden von Opa Herbert. Ist das richtig?
Ja, ist also nicht nur natürlich, aber es ist einer meiner ganz großen Eckpfeiler in meinem Leben gewesen. Das ist mein Opa väterlicherseits sozusagen, der auch sehr spannende Lebensgeschichte hat, viel erlebt hat und ja, mir viel mitgegeben hat, was mich so auf dem Lebensweg begleitet hat und auch immer wieder irgendwie ja, zu Situationen führt, wo ich denke oder wo ich oft an ihn denke, heute noch, er ist ja leider verstorben inzwischen. Ja, wo er mir einfach was mitgeben wollte, schon von kleinst auf, was sich tief eingebrannt hat bei mir.
Weißt du, das finde ich ja das Fantastische. In vielen Gesprächen, im Coaching, auch mit Führungskräften erlebe ich immer wieder, dass den Menschen das gefehlt hat in ihrer Jugend. So eine richtige Bezugsperson. Die Eltern haben keine Zeit gehabt für sie, für die war nur Gewinnstreben, Arbeit und ähnliches. Und dann fehlt oft jemand, der dich prägt und der dir, sagen wir, Leitsätze mitgibt. Und ich glaube, Onkel, der Opa Herbert hat dir Leitsätze mitgegeben. Was hast du von ihm so mitgenommen? Wo du sagst, ah ja, das war ein Ding, das konnte ich auch in meinem Leben anwenden.
Ja, also erstmal glaube ich ein ganz grundsätzlich positives Mindset, was er mir immer mitgegeben hat. Vielleicht zur Geschichte, um das mal einzurahmen. Mein Opa war früher im Krieg unterwegs, ist auf dem letzten deutschen U-Boot als Funker tätig gewesen, was nicht abgeschossen wurde und war da lange in Gefangenschaft in Amerika. Und ja, wenn man auch die Bilder sieht, da gibt es eine ganz großartige Verfilmung drüber, über diese Geschichte und mit originalen Bildern. Und wenn man sieht, dass alle Soldaten mit hängenden Köpfen über die Planke gehen, gefangen wurden und man dann meinen Opa sieht, der dort über die Planke läuft, freudestrahlend, einfach froh, dass es vorbei war und einfach trotzdem irgendwie der Situation immer was Positives abzugewinnen, das hat er mir ja, in jeder Situation eigentlich mitgegeben. Und dieses Bild, was ich da vor Augen habe, gerade von dieser Planke, wo er darüber läuft, das, wie gesagt, hat sich bei mir auch eingeprägt. Und ich habe damals viel, viel Zeit mit meinem Opa verbracht. Weil damals leider auch relativ früh meine Oma verstorben ist und da haben wir uns so ein bisschen beide geholfen gegenseitig, sage ich mal. Und da habe ich es genossen, einfach auch viel Zeit mit ihm zu verbringen. Und wie gesagt, die ganzen Weisheiten hat er mir da schon mitgegeben, hat mir auch mitgegeben, dass es immer wichtig ist, erst gut verlieren zu können, damit man ein guter Gewinner sein kann. Was natürlich beinhaltet, dass man auch in einer Situation, wo man vielleicht nicht gewonnen hat oder in einer Situation, wo man nicht seine Ziele erreicht, einfach auch immer was Positives erreicht und was Positives abgewinnen kann. Und auch zum Beispiel die Inhalte, dass man einfach einen Gegner immer mit sehr viel Respekt behandelt. Und das sind alles so kleine Tugenden, die haben sich auch aufgebaut, haben sich natürlich auch weiterentwickelt, weil ich viel davon auch selber dann erfahren habe und irgendwann dann verstanden habe, was er damit gemeint hat eigentlich. Und das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass sich auch mein eigenes Bild weiterentwickelt. Aber die Grundsteine dafür kam viel aus seinen Aussagen.
Naja, und machen wir uns nichts vor. Leistungssport ist knochenhart. Und es geht darum, wie, genau wie du gesagt hast, in den meisten Fällen verlierst du. Und in wenigen Fällen gewinnst du. Und deswegen ist es so wichtig, verlieren zu können. Und ich glaube, dein Vater hat mal so einen Satz geprägt mit Chance und verlieren und gewinnen. Weißt du noch, was er damit gemeint hat?
Ja, das weiß ich alles ziemlich genau. Ich halte ja im Moment auch viele Keynotes und das
Genau.
ist auch
Deswegen wollte ich das ja herauskitzeln. Kennen ja
so
den Satz.
Eckpfeiler und Geschichten, die ich natürlich auch sehr, sehr gerne erzähle. Also das war zu einem Zeitpunkt, da war ich schon relativ erfolgreich und war in der Juniorennationalmannschaft und wollte meine erste Junioren-WM fahren und hatte dann einen Skiunfall und hatte gebrochenes Bein, was ja zu dem Zeitpunkt geheißen hätte, ich hätte jetzt 3, 4 Monate nicht im Boot trainieren können.
Und das
Und
wolltest du natürlich gar nicht akzeptieren, oder?
das wollte ich nicht akzeptieren, habe aber für mich in dem Moment auch keine Lösung gefunden. Und als ich dann nach Hause kam, aus dem, was eine Schulfahrt war das damals, hat er mir einen Zettel an die Tür gehangen oder über meinen Schreibtisch besser gesagt. Und auf dem stand, ein Verlierer sieht in jeder Chance ein Problem, ein Gewinner sieht in jedem Problem eine Chance. Und das hat mich dann zum Anregen natürlich, zum Nachdenken angeregt. Und da habe ich für mich einfach auch wieder versucht herauszufinden, was meint er jetzt damit eigentlich? Und wahrscheinlich meinte er nichts präzise, aber für mich war dann der Lösungsweg, Ich habe tatsächlich den Gips über Nacht kaputt gemacht und bin am nächsten Morgen zum Arzt gefahren mit meinem Papa, habe mir einen neuen Gips anlegen lassen und der Gips war dann nach einer Zeichnung angefertigt, die ich dann am Abend gemacht hatte, die dann quasi, wo der Gips quasi so angefertigt wurde, dass ich dementsprechend auch in dem Boot sitzen konnte. Und wir haben vorne an unseren Füßen haben wir einen Steuerpin, mit dem wir sozusagen navigieren und wo wir uns auch festhalten. Ein Stemmbock nennt sich das, wo wir die Füße dran haben. Und die sagt, das hat bei dem alten Konstrukt nicht gepasst. Und bei dem neuen Konstrukt habe ich ihm halt genau gesagt, wie es auszusehen hat, damit ich dann mit Gips letztendlich im Boot sitzen kann. Und das war für mich aber wieder so die Inspiration eigentlich aus diesem Satz heraus. Was meint er damit eigentlich? Und ich habe halt in diesem Problem dann die Chance gesucht und habe sie dann auch gefunden und bin dann letztendlich in diesem Jahr sogar noch mein erstes Junioren-Weltmeisterschaftsrennen gefahren und bin Junioren-Weltmeister ge geworden. Und auch da war es einfach wieder aus einem Problem heraus, habe ich mir versucht, Möglichkeiten zu suchen, um tatsächlich dann auch noch meinen Weg weitergehen zu können.
Ich finde das spannend. Als ich das gelesen habe in deinem Buch, da gingen mir so Bilder durch den Kopf, weil ich habe ja früher mal auch in der Intensivmedizin gearbeitet. In der Ausbildung war ich mal auch in der Ambulanz und beim Gipsen dabei. So, jetzt kommt da jemand hin und sagt mal, mein lieber Arzt, also der Gips muss so und so aussehen und da ist ja eine Hürde und da ist ja am Boot sieht das so aus. Jetzt, also ich finde das total cool, wie du
Also
das den Leuten
natürlich,
erzählst.
wenn ich das jetzt so erzähle, so flapsig, so einfach war es natürlich auch nicht.
Nee,
Das
egal. Also du musst es dir erstmal überreden, ist schon
hat
klar.
schon deutlich Überzeugungsarbeit gekostet und ich musste ihm natürlich auch erklären, warum das so ist und warum ich das jetzt unbedingt möchte. Ne? Also musste erstmal meine Situation verstehen und meinen Willen musste er begreifen. Das hat er aber dann relativ schnell verstanden, dass ich diese Praxis nicht verlassen würde, ohne den Gips so, wie ich ihn haben wollen
Ja, und nach
würde.
der Zeit war der ja auch hin. Da muss es ja noch mal hin, ne? So.
Da habe ich aber zerbrochen, genau,
Ja.
auf Training, ja.
Okay, alles klar. Du sprichst in deinem Buch auch über Verantwortung. Verantwortung als Sportler. Und gerade in einem Kanu, wo man mit mehreren Leuten ist, ist es ja wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Was bedeutet das für dich, dieses Wort Verantwortung im Sport? Und
Ja, also das ist natürlich, da müssen wir jetzt weit ausholen. Verantwortung ist natürlich ein ganz weitreichender Begriff, der in ja verschiedene Bereiche hineingreift. Also ich finde, gerade im Team muss man Verantwortung übernehmen, damit überhaupt Leistung entsteht. Man muss aber auch ja, Verantwortung übernehmen für Probleme der anderen. Was für mich ganz wichtig ist, vor allen Dingen, wenn man jetzt im Team, weil du aufs Team ansprichst, wenn man vorankommen möchte, ist es immer auch natürlich eine Fehleranalyse und eine Selbstreflexion. Und da spielt Verantwortung natürlich eine ganz große Rolle, weil ich kann die Fehler analysieren, kann das herausarbeiten, kann mir auch Gedanken machen, woran hat es gelegen. Aber letztendlich, der ganz wichtige Schritt am Ende ist, dass ich persönlich auch Verantwortung übernehme für die Fehler, die ich dann vielleicht gefunden habe oder rausgearbeitet habe. Das heißt, ohne diese Verantwortung dann zu übernehmen, auch an diese Fehler ranzugehen und mir das auch ganz klar anzuheften, komme ich diesen Schritt nicht weiter. Und deswegen ist Verantwortung immer ein ganz, ganz wichtiger letzter Punkt, den ich wirklich übernehmen muss, um letztendlich in die Umsetzung zu kommen. Und da können wir ganz viele Themenbereiche beschreiben. Also, das ist aber einer, der natürlich gerade im Team Spirit, im Teambereich von großer Bedeutung ist, wenn ich vorankommen möchte.
und ich glaube, das ist ja ganz, ganz wichtig. Du hast ja das praktiziert, was in vielen Firmen schief geht. Also man hat eine Richtung und beim Kanu ist das so, du hast ein Ziel vor Augen und da sitzen mehrere Leute im Boot. Wie, bist du häufig im Vierer gefahren oder was war deine liebste Konstellation?
Ich habe tatsächlich in meiner Karriere ja alles durchprobiert. Also ich hatte ja eine relativ lange Karriere, da hatte ich genug Zeit.
Okay.
Bin auch alleine unterwegs gewesen, aber die meiste Zeit tatsächlich im Zweier und im Vierer. Das heißt eigentlich immer im Team, weil ich es auch wirklich geliebt habe, im Team zu arbeiten. Nicht nur, weil es natürlich Spaß macht, Erfolge im Team zu feiern, aber vor allen Dingen der Weg dahin, erfolgreich zu sein, der hat mir immer sehr viel Spaß bereitet. Und das ist halt viel, viel mehr als nur im sportlichen Bereich zu arbeiten, sondern das spielt viel Menschliches mit drin, viel Verständnis, viel Führungsqualität natürlich auch. Und gerade in so Situationen, du sagst es selber, Leistungssport ist ja kein Zuckerschlecken und da gibt es natürlich Situationen, die sind extrem. Und gerade in diesen extremen Situationen ein Team zu formen, was funktioniert, das hat mich immer gereizt. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch Unternehmen gerne mitgebe in diesen schwierigen Zeiten und diesen High-Performance-Momenten. Dann auch wirklich abzuliefern und bei sich zu sein, sich nicht zu verlieren und auch wenn es dann schwierig wird, trotzdem konstruktiv und ja, wie gesagt, so zu arbeiten, dass man trotzdem einen Schritt vorangeht.
Ich stelle es immer wieder fest, wenn ich Führungsteams begleite, das sind ja ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Okay, da steht oft ein Ziel dabei und manchmal stelle ich fest, dass einige Führungskräfte dazu neigen, die Leute umzuformen. Ne? Also auf eine Linie zu bringen, du musst dieses tun. Das funktioniert in der Regel nicht. Wie sieht das bei eurem Sport aus? Ist es da wichtig, die Menschen so zu nehmen, wie sie sind? Oder zu sagen, so, jetzt lass das mal bitte beiseite, so wird's gemacht. Wie hast du das erlebt?
Ich glaube, das ist schon so ein bisschen Mischmasch, aber ich glaube, was ganz wichtig ist, dass jeder seine Qualitäten und die hat jeder. Sonst wäre er nicht in diesen Positionen in der Führungsebene. Es hat mit Sicherheit jeder seine Qualitäten und die heißt es ja bestmöglich einzubringen. Und wenn man dann es schafft, aus diesen verschiedenen Qualitäten einen Rad zu erschaffen, was sich wirklich gemeinsam dreht, das ist, glaube ich, die Kunst an einem Team. Es macht keinen Sinn. Also beispielsweise, wir haben in einem Vierer haben wir Menschen, Athleten, die sind eher sprintorientiert und die sind mehr ausdauerorientiert. Du brauchst aber beides im Boot, um die Bereiche des Rennens abzudecken. Und da ist es natürlich wichtig, dass jeder seine Qualitäten einbringt und trotzdem sich aufeinander verlässt und trotzdem das Grad in das andere greift, damit quasi alle Streckenbereiche auch abgedeckt werden. Und das meine ich damit, es muss nicht immer alles gleich sein, es muss nicht immer alles identisch sein, sondern manchmal ist es vielleicht sogar ganz gut. Und funktioniert sogar besser, wenn man verschiedene Expertisen hat und die auch zulässt und sich trotzdem als Team versteht.
Ich glaube, die großen Distanzen, das waren niemals so deine Lieblingsstrecken, sondern du bist mehr bei den kleinen 500 Meter oder ähnliches. Das war das, wo du gesagt hast, da geht's los, weil man hat dich ja wahrgenommen als der sehr, sehr sprintstarke Sportler. Okay. Okay. Was war so, sag mal, so deine größte Herausforderung in deiner sportlichen Karriere, die du gehabt hast, wenn du mal so da zurückblickst?
Ja, natürlich sind das Niederlagen gewesen auch, die mich dann auch vor Herausforderungen gestellt haben. Ich natürlich auch, und das ist auch eine Geschichte, die ich gerne erzähle. Ich habe 2012 die Olympischen Spiele ohne Medaille abgeschlossen, war bis dahin eigentlich immer Erfolg. Ich bin immer mit einer Medaille nach Hause gekehrt, egal ob WM, EM oder Olympische Spiele, und war da leider im Vorfeld sehr krank, habe deswegen mein Ziel nicht erreicht und bin. Warum auch immer, das ist sicherlich, haben da verschiedene Umstände auch mit zu tun gehabt, aber ich bin in so eine Art Identitätskrise gefallen. Und das war für mich schon eine Herausforderung, dann auch wieder zu mir zu finden, wieder Motivation zu finden, wieder auch eine Vision zu kreieren in meinem Kopf, wie es weitergehen soll. Und das waren Momente, aus denen ich aber extrem stark hervorgegangen bin. Also umso tiefer ich gefallen war und umso tiefer ich im Loch war, umso stärker bin ich eigentlich wieder hervorgekommen. Natürlich muss man dann für sich auch erstmal Wege finden, wie ich mit dieser Situation umgehe. Jeder hat auch sicherlich eigene Mechanismen, um sich da wieder aus dem Loch hervorzukämpfen und Möglichkeiten zu haben, sich wieder in ein positives Mindset anzuarbeiten. Aber das waren Momente, wo man sich sehr, sehr viel mit sich selber beschäftigen muss, wo man sich überlegen muss, was sind eigentlich meine Stärken, was sind meine Schwächen, was stelle ich mir noch für die Zukunft vor, wie kann ich vielleicht einen Wegeplan aufstellen, wie kann ich meine Meilensteine stecken, um wieder dahin zu kommen, wo ich mal war. Oder weiter sogar. Und wie gesagt, daher waren diese schwierigen Phasen, die du gerade ansprichst, für mich im Nachhinein mit dem Draufblick gar keine schwierige Phase, sondern ich beschreibe sie als sehr, sehr wertvolle Phasen im Prozess, dahin zu kommen, wo ich heute bin. Und das ist nicht nur sportlich gemeint, sondern auch menschlich. Also das hat mich, wie gesagt, natürlich auch sportlich geprägt, aber menschlich, glaube ich, noch viel mehr. Und das ist der Punkt, wofür ich sehr dankbar bin, dass mir der Sport diese Möglichkeit gegeben hat, mich auch persönlich und menschlich, da so weiterzuentwickeln.
Du beschreibst das in deinem Buch also sehr, sehr treffend. Da geht es um den vierten Platz. Und jetzt machen wir uns mal vor, überall, also die Menschen, die das verfolgen, Olympia, die vor dem Fernseher sitzen, es wird immer nur über die ersten drei Plätze gesprochen. Vierter Platz ist out. Da ist nichts mehr. Das heißt, sozusagen, also für dich als Sportler kann ich mir vorstellen, du sagst, verdammt nochmal, ich bin nicht auf dem Treppchen. Und das beschreibst du sehr stark und sehr emotional, was da in dir vorgeht. Aber nun müssen wir sagen, wir sollen mal über die Erfolge zu sprechen kommen. Also du bist ja Goldmedaillengewinner, du hast zwei Goldmedaillen, du hast zwei Bronzemedaillen und ich glaube eine Silbermedaille, richtig?
Ja, bei
Und
Olympischen Spielen.
das muss man erst mal schaffen. Hallo. Also das ist wirklich eine Leistung, die man hervorheben muss. Und ich glaube, was bei uns in der Gesellschaft leider, leider so beobachte ich das, der Sport spielt nicht mehr die große Rolle, zumindest bei den jungen Leuten. Und das ist ja auch etwas, was du kritisch anmerkst. Wir müssen Sport ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken. Was müssen wir tun, Ronald? Was müssen wir tun, damit hier wieder sportliche Leistung gebracht wird?
Ja, also das ist ja der Grund, du hast das Buch ja vorhin so schön in die Kamera gehalten, das ist der Buch,
Ich
der
halte es
Grund,
nochmal in die Kamera, das ist wichtig, in einem Boot, ja.
warum das Buch ja überhaupt entstanden ist. Ich hatte nie, also ich war ganz, ganz weit weg davon, von mir eine Biografie zu schreiben. Das hätte ich nie im Leben, hätte ich das gemacht. Und irgendwann ist die Idee aber entstanden, weil ich mich auch politisch sehr dafür engagiere, den Sport wieder mehr in den Fokus zu rücken, ist die Idee entstanden, quasi anhand meiner Biografie gesellschaftspolitisch auf den Sport aufmerksam zu machen und auch Dinge anzusprechen, die ja ich für wichtig halte und die jetzt vielleicht auch nicht so gut laufen. Und das ist dann alles Themen, die da im Buch natürlich vorkommen. Und aus meiner Sicht ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass der Sport einen ganz großen Bestandteil im Leben junger Menschen hat. Wir fangen da bei Schulsport an, weil einfach der Sport die Möglichkeit hat, Dinge zu vermitteln, die wohl andere Bereiche es einfach schwer haben. Also auch Leistungsbereitschaft, auch Wertevermittlung, alles diese Dinge, wo man spielerisch im jungen Jahren einfach lernt, ja, sich zu integrieren, auch fair miteinander umzugehen, auch Respekt zu zeigen. Das kann der Sport und kann da wirklich auch vor allen Dingen Dinge überbrücken. Also gerade wenn ich in die Schulen im Moment gucke, gibt es ja auch viele religiöse oder sprachliche Barrieren. Das kann der Sport auch überbrücken. Auch da ist es natürlich kein Allheilmittel, aber es ist eine große Möglichkeit, Dinge zu bearbeiten und zu verarbeiten. Und deswegen bin ich der Meinung, dass Sport einfach ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist, weil er nicht nur in das Gesundheitliche, nicht nur in das Physische eingreift, sondern ganz tiefe Wirkungen auch mit seinen Werten hat in die Gesellschaft herein. Und das ist was, was junge Menschen unheimlich gut im Sport lernen können und was unheimlich wichtig ist, um die Gesellschaft letztendlich ja, auf den Wert zu bringen und auf den Stellenwert zu bringen, wo wir ihn gerne alle hätten.
Ja, ich glaube, also leider ist es so, uns fehlen ja auch oft Sportlehrer, Sportlehrerinnen, also Menschen, die Sport auch unterrichten, die andere anleiten. Und ich glaube, ein großes Problem unserer Zeit, wenn ich mit Lehrern spreche, und wir haben in meinem Bereich eine ganze Reihe von Lehrern, die sagen immer, ey, im Sportunterricht, die können nicht mal korrekt rückwärts gehen. Das haben die gar nicht gelernt. Koordinationsmöglichkeiten, das fehlen denen. Die können natürlich mit den Daumen sehr gut umgehen, weil sie das am Handy machen. Aber alles andere wird dann schon ein bisschen schwierig. Jetzt gab es ja die große Diskussion. Da hieß es, also Wettbewerbsgedanke bitte raus aus dem Sport. Nein, das soll alles nur noch Spaß machen, Bundesjugendspiele. Wie siehst du das?
Ja, das steht auch in meinem Buch. Ich bin da absoluter Gegner von Bundesjugendspiele abzuschaffen oder auch generell den Vergleich zu scheuen, weil das sind genau die Momente, wo Kinder dran wachsen. Und ich finde es einfach auch unehrlich. Oft haben wir die Situation jetzt, dass irgendwelche Wettkämpfe durchgeführt werden, auch im Schulbereich. Und dann kriegt der Letzte, kriegt die gleiche Urkunde wie der Erste. Und dann fragt der Letzte, warum soll ich denn aber schneller rennen? Ich habe doch die gleiche bekommen. Genauso wie der Erste fragt, warum habe ich mich jetzt eigentlich angestrengt, wenn der die gleiche Urkunde kriegt? Und ich finde, das ist einfach nicht ehrlich. Das ist meine Grundaussage in diesem ganzen Prozess. Ich finde, dass der Umgang mit unseren Kindern in dem Bereich ist einfach nicht ehrlich. Und ich finde es vor allen Dingen auch wichtig, für die Kinder da auch ein klares Statement auch abgeben zu können, wo vielleicht Stärken und Schwächen bestehen. Nur so kann sich ein Kind auch selber finden. Und da reden wir ja gar nicht nur über Sport, sondern auch über alle anderen Bereiche. Wenn ich nicht ehrlich mit meinem Kind sozusagen ja bestimmte Leistungen einordnen kann und wenn es das Kind auch nicht selber lernt, bestimmte Dinge einzuordnen und Leistungen einzuordnen, wird es auch nicht Stärken und Schwächen für sich erkennen können und vielleicht hat es dann schwer, sich selber auch einen Werdegang zurechtzufinden. Und wenn wir da aber wirklich ehrlich reflektieren und mit den Kindern gemeinsam vor allen Dingen reflektieren, also sie nicht alleine dastehen lassen, sondern das ist natürlich auch mal Arbeit, das muss man dazu sagen, vor denen sich vielleicht auch manche Leute scheuen. Wenn man dann mit einem Kind aber gemeinsam solche Dinge arbeitet und das vor allen Dingen nicht alleine lässt, dann glaube ich, hat es da viel, viel mehr von, als ihm, sag ich mal, augenscheinlich irgendeine Urkunde in die Hand zu drücken, eigentlich keine Wertung hat und keine Bedeutung hat. Und daher finde ich es ganz, ganz wichtig, auch mit den Umgang mit Leistung zu üben und ganz, ganz wichtig für die Selbsteinschätzung und vielleicht auch, wie gesagt, um herauszuarbeiten, wo sind vielleicht andere Stärken, die ich habe. Es
Ja,
muss ja nicht immer sein.
Du hast recht, ich stelle mir das vor, bei dem, sagen wir mal, in Deutschland populärsten Sport, Fußball, na, da spielen zwei Mannschaften gegeneinander und was wollen die? Die wollen gewinnen. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir würden sagen, naja, Tore zählen nicht, ist ja völlig egal. Hauptsache, wir haben ein schönes Spiel. Da würden wir uns an den Kopf fassen und sagen, geht's noch? So, wie soll jetzt ein junger Mensch, der in den Bundesjugend spielt, nee, Hauptsache, du hast Spaß und nach, ach, Leistungsgedanken, das ist jetzt die nächste Stufe, um Gottes Willen. Also das, da musst du was ganz anderes. Also ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Es hat je, von jeher etwas, wir wollen uns messen, das sehen wir bei ganz kleinen Kindern schon. Wenn die laufen, dann wollen die schneller laufen als andere. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das, auch so weiter fortführen.
Also das ist ja der Punkt, dass es ein natürlicher Trieb ist, den wir irgendwie versuchen zu unterbinden, offensichtlich. Also wenn du jetzt schon aufs Fußball ansprichst, ne? Wenn wir in der Schule ein Spiel haben und wir sagen, wir zählen keine Tore und die spielen eine halbe Stunde spielen die Fußball, haben aber keine Tore gezählt, kannst du zu 95% jeden aus der Halle fragen und der weiß trotzdem, wie der Stand ist. Ne? Das ist einfach ein natürlicher Mechanismus. Das ist das, was die antreibt. Genauso, wenn du mit zwei Kindern irgendwo langläufst und sobald du auf die Plätze lagst, geht das los. Ne, und da ist ein Vergleich da. Und das ist ja das, was von Natur aus da ist. Und wir versuchen das aber irgendwie zu unterdrücken. Und das heißt ja nicht, dass man das, sag ich mal, unter Zwang alles hervorkitzeln muss. Aber dieses Natürliche, was wir haben, dürfen wir halt nicht im Keim ersticken. Und das ist ja der Punkt. Und ich möchte darauf eingehen, es geht ja auch nicht immer nur um Sport. Es geht ja auch darum, sich auch in anderen Bereichen vielleicht muss ja nicht jeder im Sport gut sein. Und es gehört auch zur Wahrheit zu sagen, okay, Sport ist nicht meins und dafür habe ich aber andere Stärken. Und das dann zu erkennen, das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu und gehört auch zur Wahrheit dazu. Das heißt, dieses Thema immer nur auf den Sport zu beziehen und Sport ist sozusagen der Teufel, der mit Leistung vereint ist und das versuchen wir zu unterdrücken und das versuchen wir möglichst klein zu halten, das stört mich halt, weil wir brauchen dieses Empfinden, wir brauchen diesen Lernprozess. Nicht nur im Sport, auch in vielen anderen Bereichen.
Und wir brauchen viele Menschen, die sich dafür engagieren. Und du bist ja auch ehrenamtlich tätig. Du bist in der Athletenkommission des Europäischen Olympischen Komitees tätig. Was macht man da in diesem Europäischen Olympischen Komitee?
Ja, es geht vor allen Dingen darum, die Interessen der Athleten zu wahren, jetzt in meinem Teil, also in meinem Fall. Das heißt, ich versuche die Interessen, die europäischen Athleten hervorbringen, aber manchmal auch ja, aktuelle Dinge dort im großen Rahmen zu vertreten. Aber auch zum Beispiel, ja, wenn es jetzt so Themen gibt, wie empfinden wir Athleten eigentlich Olympische Spiele? Wie würden wir sie eigentlich sehen? Weniger kommerziell, wieder mehr auf die Tugenden, mehr auf die Werte bedacht, dass man das dann auch mit einbringt und versucht quasi mit dem Executive Committee dann zu erarbeiten und zu überlegen, was kann man eigentlich im Rahmen der Olympischen Spiele verändern oder was muss getan werden, um Olympische Spiele wieder in das Licht zu rücken, die es einmal war, und weniger kommerziell zu machen vielleicht, weil das ist gerade zum Beispiel ein aktuelles Thema. Aber auch, wenn es natürlich auch um Dinge gibt wie der Krieg in Russland, wie gehen wir mit den russischen Athleten um? Das ist schon was, wo vielleicht ein Athlet auch anders drüber denkt als ein Funktionär. Und es ist tatsächlich, das kann ich dir an der Stelle sagen, es ist nicht immer nur negativ, weil man versteht als Athlet auch, dass es Athleten gibt, die nichts dafür können, dass sie in Russland leben, aber auch ihr ganzes Leben auf einen Zeitpunkt darauf zutrainiert haben, den sie da nicht, ja, wahrnehmen können. Also man versteht beide Seiten und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man einfach die Athletenbrille da auch in dem Prozess, in dem Findungsprozess bestimmter Projekte oder auch Weiterentwicklungsmaßnahmen, was Olympische Spiele betrifft, mit einbindet. Und das ist meine Aufgabe und das versuche ich dort quasi möglichst gut zu verbinden.
Du hast es gerade angesprochen. Leider wird natürlich auch so Olympische Spiele zu einem politischen Instrument, Sanktionsinstrument missbraucht. Und jetzt stelle ich mir die Sportler vor, die sagen, ja, ich bin jetzt nur für dieses Land angetreten. Möglicherweise in einer Diktatur ist es etwas anders, dort Sport zu betreiben. Wir wissen ja aus Schilderungen aus der DDR, wie es dann war, dass man natürlich die Nation nach vorne bringen wollte. Aber dennoch, diese Sportler haben trainiert ohne Ende. Die haben alles gegeben. Und jetzt dürfen sie sich im Leistungswettbewerb nicht messen, weil andere gesagt haben, nee, du gehörst hier nicht rein. Das ist, glaube ich, eine schwierige Situation für solche Sportler, oder?
Das absolut ist das schwierig. Es gibt ja auch nicht umsonst gibt es auch ja, sag ich mal, Vorbereitungskurse oder Maßnahmen, um Athleten auch ein bisschen den Druck zu nehmen, wie man damit jetzt umgehen kann. Weil natürlich vertreten wir unser Land, wir sind stolz darauf, in der Regel unser Land zu vertreten, aber wir haben auch eigene politische Meinungen. Und man kann leider, wenn man im öffentlichen sein Bild ist und auch das ist nun mal Olympische Spiele, man ist dort im Fokus, kann man das nicht komplett voneinander trennen? Ist die Frage auch, muss man das überhaupt voneinander trennen und darf man nicht auch Meinungen zulassen? Und ich glaube, ein guter Athlet setzt sich damit sowieso auseinander, in welches Land fahre ich da eigentlich, was passiert da eigentlich, wie gehe ich mit Situationen um? Dementsprechend bin ich dann auch schon vorbereitet, was ich vortreffen kann. Aber letztendlich entscheiden wir nicht, wo Olympische Spiele stattfinden. Wir entscheiden nicht, wer mit wem Krieg führt. Leider muss man sagen, sonst hätten wir keinen. Daher müssen wir uns letztendlich auch mit den Gegebenheiten dann ja, anpassen. Aber letztendlich dürfen wir trotzdem eine Meinung dazu haben.
Naja, ich sag mal, es hat ja in der Historie auch Momente gegeben, wo man gesagt hat, wir wollen doch nicht die ganzen Menschen töten, lass doch lieber einen Führer gegeneinander antreten. Also ich bin sicher, wenn ich Selenskyj und Putin gegeneinander antreten, ich könnte mir vorstellen, wer der Gewinner ist dann, obwohl beide gut durchtrainiert sind. Aber man würde darauf verzichten, ganz viele Menschen zu opfern. Also vielleicht würde ein sportliches Spiel doch eher helfen, aber gut, das ist einfach so. Du hast ja auch mal einen politischen Weg beschritten, weil Matthias Platzek dich angesprochen hat und hast dann gesagt, um Gottes Willen, das ist ja so wie in einem Löwenkäfig zu sein. Also das hat dann irgendwann, hast du gesagt, nee, das ist jetzt nicht mehr meins, oder?
Ja, es war mal so ein Versuch. Tatsächlich bin ich sehr, sehr nah an Matthias Platzig dran. Auch ja, annähernd befreundet, würde ich fast sagen. Hat auch bei meiner Hochzeit oder bei unserer Hochzeit meiner Frau auch die Trauerrede gehalten. Also da ist schon eine enge Verbindung und der hatte mich damals mehr oder weniger, ja, was heißt überredet, aber er hatte mich schon
Empfohlen,
empfohlen.
empfohlen.
Ich bin ein Landtagskandidat geworden tatsächlich und ich habe da meine politischen Erfahrungen gemacht. Aber im Nachhinein, also ich habe mich wieder distanziert davon, weil ich ganz klar für mich erkannt habe, dass mir das auch da ein bisschen ein Stück zu unehrlich ist. Es geht nicht um die Dinge selber, es geht nicht um das Ziel zu erreichen, sondern es geht eigentlich viel um persönliche Interessen, um eigene Egos. Und wenn man dort Ziele erreichen wollte, hätte ich quasi mich selber oder hätte meine eigenen Werte verlassen müssen, weil ich halt, wie gesagt, auch ja, vielleicht hintenrum arbeiten hätte müssen, hätte Leute einen Knüppel zwischen die Beine schmeißen müssen, hätte nicht so agieren können, wie ich das gewollt hätte. Und da konnte ich nicht mit umgehen. Und das sind nicht meine Werte. Und daher habe ich diesen Weg dann nicht mehr beschritten. Und habe jetzt einen anderen Weg gefunden, mich politisch einzusetzen. Das ist genau die IOC-Geschichte. Aber auch, ich bin ja nur Soldat, bin ja Berufssoldat geworden, bin
Genau, das nächste Thema, genau, ja.
weiter im Sportkontext unterwegs. Das heißt, ich bearbeite auch da die Weiterentwicklung der Förderung für die deutschen Athleten. Bin da im Dezernat mit tätig. Und das umfasst aber auch politische Kontakte, politische Statements und natürlich auch immer wieder auch politisch klarzumachen, warum der Sport so wichtig ist in Deutschland. Und daher habe ich da ja meinen Weg gefunden, mich auch politisch zu engagieren, habe da auch sehr gute Kontakte in die Politik und die versuche ich auf anderem Wege jetzt geltend zu machen. Und daher bin ich ganz froh, dass ich damals gesagt habe, Politik lasse ich jetzt erstmal sein, ich mache doch noch weiter Sport und habe jetzt quasi meinen Weg auf andere Weise dort in die Politik gefunden.
Ja, mein Lieber, ich kann das nur bestätigen. Ich habe in jungen Jahren auch mal mich stark politisch engagiert und dann habe ich festgestellt, wie das denn da so läuft, dass man sehr viel zusammensitzt und quatscht und erzählt und nichts kommt dabei raus und dass man im Grunde genommen sich ein bisschen verfremden muss und immer überlegen muss, welche Werte stehen dahinter oder welches, was sind meine Werte. Also ich kann das sehr, sehr gut nachzuvollziehen, diese Entscheidung, die du da getroffen hast. Aber du sagst, du engagierst dich noch sehr stark für die Bundeswehr und das finde ich auch eine wunderbare Sache. Was machst du da? Trainierst du da auch junge Soldatinnen und Soldaten oder was machst du bei der Bundeswehr?
Da muss ich ein bisschen ausführen. Ich war ja 25 Jahre lang Sportsoldat. Die Bundeswehr ist ein.
Sportsoldat, das habe ich auch noch nie gehört.
Genau.
Sportsoldat.
Das würde ich kurz dann erklären. Und
Ja,
zwar haben
bitte.
die Behörden in Deutschland, das ist die Feuerwehr, das ist die Bundespolizei, das sind teilweise auch die Landespolizei und die Bundeswehr als größter deutscher Förderer. Das heißt, wir werden bei der Bundeswehr angestellt als Zeitsoldaten, immer nur jährlich allerdings, weil das leistungsabhängig ist. Und werden dann quasi, natürlich müssen wir bestimmte Lehrgänge machen, müssen Grundvoraussetzungen erfüllen, auch soldatische Grundvoraussetzungen erfüllen, werden dann aber grundsätzlich freigestellt, um Sport zu treiben, werden freigestellt, um unser Land quasi zu vertreten. Und das ist eigentlich die Grundbasis, ich glaube, von 90% der deutschen Athleten, einer Behörde angehörig zu sein, damit wir überhaupt dem Sport so professionell nachgehen können, wie wir das gerne möchten, wie wir es vor allen Dingen auch müssen, um erfolgreich zu sein. Und bei mir war das 25 Jahre lang der Fall. Das heißt, ich bin schon immer durch die Bundeswehr gefördert gewesen, bin diesen Werdegang lange gegangen und habe dann die Möglichkeit gekriegt, nach meinem Ausstieg in Tokio 2021 bei der Bundeswehr zu bleiben, was sehr, sehr selten ist und eine ganz großartige Chance. Ich bin jetzt quasi Berufssoldat geworden, habe jetzt quasi einfach nur die Seiten gewechselt, bin jetzt in dem Dezernat, was quasi die Entwicklung oder die Sportförderung leitet und weiterentwickelt und habe jetzt die große Möglichkeit, so ein bisschen einfach Übersetzer zu sein, möchte ich fast sagen. Also quasi die Belange der Athleten und vielleicht auch die Schwierigkeiten, die Athleten haben, so ein bisschen auch in das Soldatische zu übersetzen und da Möglichkeiten zu finden, gemeinsam mit den Leuten, die dort schon länger sitzen im Dezernat, ja, Lösungen zu finden. Zum Beispiel auch, was passiert mit Athleten nach der Karriere, was können wir machen in der aktiven Zeit noch, um sie weiter zu unterstützen, aber auch, wie gesagt, diese politischen Ebenen zu be besprechen. Also ich als ehemaliger Athlet kann natürlich ein ganz anderes Bild zeichnen als jemand, der noch keinen Sport gemacht hat, auch bei den Politikern. Und dadurch habe ich da viele Wege, die ich gerade beschreiten darf und bin ja sehr dankbar dafür, dass ich da im Kreise der Bundeswehr bleiben durfte.
Ja, manchen Politikern darf man Sport durchaus empfehlen als Nebentätigkeit. Ich weiß ja, unser Bundeskanzler, der rudert auch. Ja, das habe ich gesehen in einem Interview und der joggt auch. Der Merz, der fährt Fahrrad. Also das ist schon wichtig, glaube ich, dass man sich auch sportlich betätigt, weil es ist ja wichtig, dass die Birne da oben gut durchblutet wird. Und das ist ja beim Sport eine tolle Sache. Unter anderem beschäftigst du dich ja auch mit gesunder Ernährung. Und ich glaube, du hast auch kein Unternehmen, das sich damit so ein bisschen mit Dingen beschäftigt, die der guten Ernährung zuträglich sind. Was machst du da?
Ja, das ist tatsächlich auch aus einer Idee entstanden, die nach den Olympischen Spielen in Tokio 2021 bei mir sich auch bewahrt hat. Und zwar ist mein Sohn eingeschult worden und hat mir dann in den ersten Wochen schon erzählt, was seine Klassenkameraden immer in der Brotbox haben. Und das bin ich so ein bisschen vom Glauben abgefallen und habe gedacht, das kann doch nicht so schwer sein, eine gesunde Brotbox zu packen. Und daraus sind einfach Ideen entstanden, sich mit gesunder Ernährung für Familien zu befassen. Und da sind wir weiter in der Entwicklung und werden hoffentlich am Ende des Jahres auch an den Markt gehen, wo wir einfach Ideen umsetzen, um es Familien einfacher mal zu machen, in verschiedenen Bereichen sich wieder gesund zu ernähren. Das geht also nicht nur in Bezug auf die Schulbox, sondern auch um das Alltägliche. Und das sind, ja, wie gesagt, Dinge, die mir sehr am Herzen liegen, einfach, die mir auch Spaß machen, weil ich mich selber ja mit Ernährung auch beschäftige, auch meine Frau da sehr hinterher ist und wir einfach gemeinsam auch Spaß haben, Zeit in der Küche zu verbringen und da Ideen zu entwickeln. Und wir würden uns einfach wünschen, dass wieder mehr Familien einfach Spaß am Kochen haben, das Verständnis für Ernährung wieder ein bisschen anderes wird, weil es nicht nur ums Essen an sich geht, sondern für mich das auch eine soziale Komponente ist. Das heißt, auch das spricht wieder für das ganze Gesellschaftliche. Und daher sind das verschiedene Ebenen, die ich bearbeite und das Kochen oder das Ernährungs Thema, das ist ein ganz großes bei mir und da bin ich auch sehr hinterher und die Agentur, oder die Agentur sage ich schon, die GmbH, die ich da gegründet habe, heißt die Family GmbH. Das heißt,
Family.
Family, genau, das heißt, soll auch wieder Möglichkeit sein, für Familien zu kochen, die vielleicht keine Zeit haben oder sich es vielleicht auch nicht leisten können. Also wir haben Produktpaletten, wo für alles, für jeden was dabei ist.
Ich finde diese Komponente, die du genannt hast, sehr toll. Nicht zu sagen, also die Hauptaufgabe, entweder kocht der Mann oder es kocht die Frau. Nee, lass uns doch zusammen kochen. Normalerweise ist die Rollenverteilung, sie kocht, er isst. Ne? Aber es ist viel besser, wenn man das vorher aufteilen kann. Ich glaube, genau das, was du sagst, die soziale Komponente, die Interaktion dabei, die kann auch Beziehungen stärken. Das ist doch einfach viel besser, als wenn man immer nur der Leistungsempfänger ist, der dann sagt, ja, was hast du denn heute gekocht? Ne? Also insofern finde ich das ganz gut.
Ganz klar, und was mich halt auch stört, und da ist auch wieder positives Mindset hintergründlich gefragt. Ich finde immer diese Kultur zu sagen, das darf ich nicht essen, weil ich abnehmen will. Also dieses Verneinen von Dingen finde ich ganz schlimm, sondern ich finde viel wichtiger und viel schöner, wenn man wieder mit Essen lernt und gesagt, oh, das ist gut für mich oder dieses ist gut für mich, das tut mir jetzt in diesem Moment gut, dass man auch da wieder einen positiven Hintergrund bekommt und Kinder lernen das nur, wenn ich das mit den Kindern auch gemeinsam in der Küche, sag ich mal, durchlebe und auch wirklich übe. Und das ist einfach der Hintergrund, wo es mir auch dran liegt, dass man einfach die Kinder frühestmöglich mit einem positiven Zusammenhang prägt, was Nahrungsmittel und was auch, ja, das, dem Umgang mit Nahrungsmitteln betrifft. Und daher, wie gesagt, ist das ein Punkt, den man da nicht vernachlässigen darf, finde ich.
Nun lass uns noch ein letztes Thema ansprechen, weil wir sind ja in gewisser Weise auch Kollegen. Du stehst ja auf den Bühnen der Welt und du vermittelst den Menschen Botschaften. Wenn du so eine Keynote hältst, was trägst du in die Welt? Was gibst du den Menschen mit, die dir zuhören?
Ja, also was mir erstmal sehr viel Spaß macht, ist einfach Menschen zu helfen, auf ein anderes Level zu kommen, auf ein anderes Gedankenlevel. Und das ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Das hängt immer davon ab, in welchem Prozess befindet sich das Unternehmen gerade. Ich habe viele, viele Geschichten zu erzählen und ich versuche dann natürlich dementsprechend auch das so aufzubauen, dass es gerade für den Prozess, den das Unternehmen gerade durchläuft, von wesentlichem Interesse ist. Und mir macht einfach Spaß, ja, die Leute zu inspirieren. Viele Dinge, die man erzählt, das wissen viele Unternehmer, viele Menschen da draußen wissen eigentlich, was sie tun müssten, um wieder besser zu werden und im High-Performance-Bereich zu kommen. Aber die kommen nicht um die Umsetzung. Das ist mein Part, einfach zu inspirieren, vielleicht auch Geschichten zu erzählen, nahbar zu machen, greifbar zu machen, dass es manchmal gar nicht so schwer ist, in eine Umsetzung zu kommen und einfach anhand von meiner Geschichte Dinge deutlich und greifbar zu machen, um vielleicht zu erreichen, dass am nächsten Tag losgehen und sagen, okay, das würde ich jetzt gerne auch umsetzen und eigentlich hat er recht und eigentlich weiß ich es auch und das würde mir helfen, aufs nächste Level zu kommen. Und das ist, wie gesagt, für mich einfach eine tolle Aufgabe, wenn ich merke, ich kann Menschen helfen, sich selber zu verwirklichen, so wie ich es getan habe damals im Sportbereich. Ja, das gibt mir einfach ein gutes Gefühl und daher mache ich das auch sehr gerne.
Wenn ich das mal im übertragenen Sinne sagen darf, dann hilfst du anderen Menschen durch deine Begleitung ihre eigenen Gold-, Silber- und Bronzemedaillen zu gewinnen und mit dem Sinne zu sagen, ein bisschen Leistung ist erforderlich, sonst schaffst du es nicht, aber Motivation ist wichtig und ich kann dir sehr viel mitgeben aus meiner eigenen sportlichen Karriere.
Ganz klar, es gibt verschiedene Faktoren natürlich, die wichtig sind, um Leistung zu erbringen, aber auch zum Beispiel ein ganz großes Thema ist im Moment der Stressbewältigung, Umgang mit Druck. Und da kann ich natürlich Bände zu erzählen, wie man damit umgehen kann. Es gibt verschiedene Wege und das ist für die meisten oft augenöffnend und inspirierend. Und man versucht dann vielleicht auch mal verschiedene Strategien aus. Und wenn dann eine dabei ist, die den Menschen hilft, dann macht mich das schon sehr glücklich.
Da war so viel dabei, mein lieber Ronald. Wenn du den Menschen, die uns zuhören oder zuschauen, noch ein, zwei Sätze mitgibst, was würdest du ihnen so als Schlüsselsätze aus deiner Lebenserfahrung mitgeben, was man besser machen kann, um die eigene Goldmedaille zu gewinnen?
Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass man bereit ist zu geben, bevor man nimmt. Das heißt, in allen Bereichen, ob ich im Team arbeite, ob ich von mir selber ausgebe, also auch zu handeln, auch ja, leistungsbereit zu sein, obwohl ich das Ziel noch offen ist, möchte ich sagen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Und das Zweite ist, ja, ehrlich zu sich zu sein, selbstreflektiert zu sein, mit sich selber auch hart ins Gericht gehen zu können. Das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, um mich selber zu verwirklichen, um selber voranzukommen und ja, vielleicht auch die Leute voranzubringen, die neben mir sitzen oder mir gegenüber.
Wir müssen nichts hinzuzufügen. Lieber Ronald, ich danke dir sehr für die inspirierenden Gedanken, die du uns mitgegeben hast, für die Einblicke aus deiner sportlichen und deiner Lebenskarriere. Herzlichen Dank dafür.
Gerne, gerne.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.